SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Nordkorea schließt den innerkoreanischen Industriepark Kaesong vorläufig. Portugal sucht nach neuen Möglichkeiten zu sparen, zum Beispiel bei der Bildung. Kühe, Käse, Klischees. Mit dieser Werbekampagne startet Schweiz Tourismus in den Sommer. Und um eins Tagesgespräch heute mit Jan Foltin, Botschafter der Slowakei in der Schweiz zum Politikum Ventilklausel.
Es ist kein ökonomisches Thema, aber psychologisch ist das sehr wichtige Thema für unsere Bevölkerung, für unsere Leute.
Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Simon Loy, schönen Mittag. Zuerst nun aber die Nachrichten in der Übersicht, bitte Christoph Studer.
Nordkorea will den Betrieb im Industriepark in Kaesong vorübergehend schließen. Die nordkoreanische Führung hat angekündigt, dass alle 53.000 Mitarbeiter abgezogen werden sollen. Diese arbeiten im Industriepark für südkoreanische Unternehmen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas meldet, wird derzeit geprüft, ob der Industriepark noch weiter betrieben werden soll. Nordkorea hatte bereits damit gedroht, den Industriepark an der Grenze zu Südkorea ganz zu schließen. Den südkoreanischen Arbeitern wurde der Zugang zum Gelände untersagt. Nach dem Nein des Verfassungsgerichts zu einzelnen Sparbeschlüssen der portugiesischen Regierung hält die EU den Druck auf das Land aufrecht. So sagte etwa der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, die portugiesische Regierung müsse neue Maßnahmen verabschieden, um das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Portugals Ministerpräsident Passos Coelho hatte gestern erklärt, seine Regierung werde nun vermehrt bei der Bildung sparen, sowie im Sozial- und Gesundheitsbereich. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit drohen in weiten Teilen Europas soziale Unruhen. Zu diesem Schluss kommt der Lagebericht der ILO, der Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen. Betroffen seien vor allem Griechenland, Zypern, Portugal oder Italien. Das Risiko sei heute deutlich höher als vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008, heißt es. Nach Angaben der ILO sind aktuell in Europa über 26 Millionen Menschen arbeitslos, 10 Millionen mehr als noch vor der Krise. In die Schweiz. Vertreter des Nein-Komitees haben den Abstimmungskampf gegen die Verschärfung des Asylrechts eröffnet. Man wehre sich gegen das grundsätzliche Misstrauen gegenüber Flüchtlingen. Das Referendumskomitee verweist zudem auf die humanitäre Aufgabe der Flüchtlingspolitik. Würden die Asylverfahren noch mehr beschleunigt, hätten die Flüchtlinge immer weniger Zeit, ihre Situation darzulegen und die notwendigen Dokumente zu beschaffen. Weiter kritisiert das Komitee, dass auf Schweizer Botschaften keine Asylgesuche mehr eingereicht werden können. Über die Verschärfung des Asylgesetzes wird am 9. Juni abgestimmt. Die SRG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Defizit von 117 Millionen Franken abgeschlossen. Zum Verlust geführt hätten Sondereffekte, teilt die SRG mit. Diese betreffen etwa Rückstellungen für die geplanten Umstellungen bei der Pensionskasse. Ohne diese Sondereffekte resultierte ein leicht positives Betriebsergebnis. Einbußen erlitt das Unternehmen bei den Werbeeinnahmen. Diese sanken um 28 Millionen auf 360 Millionen Franken. Schweiz Tourismus setzt diesen Sommer auf Traditionen und Volksbräuche. Die Tourismusorganisation hat mehr als 400 Ausflugstipps zusammengestellt, um so mehr Besucher aus dem In- und Ausland anzulocken. Das teilen die Verantwortlichen mit. Unter den Vorschlägen sind etwa eine Wanderung zu Heidis Hütte in der Bündner Herrschaft, ein Alphornkurs für Anfänger und der Besuch einer Appenzeller Stubete. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor Panikmache im Umgang mit der neuen Vogelgrippe H7N9. Da es bisher noch keine Mensch-zu-Mensch-Übertragungen gegeben habe, seien Auswirkungen auf die Flugbranche praktisch ausgeschlossen, sagt der für China zuständige WHO-Experte in Peking. Allerdings, der Nachweis des Virus bei infiziertem Geflügel sei fast nur im Labortest möglich, denn die betroffenen Tiere zeigten häufig gar keine Symptome. Bislang haben sich im Nordosten Chinas 21 Menschen mit dem H7N9-Virus angesteckt. 6 Personen starben. In Norditalien haben bewaffnete Räuber auf der Autobahn zwischen Mailand und Como 2 Geldtransporter überfallen. Laut Medienberichten konnten sie 10 Millionen Euro erbeuten. Die Täter hätten auf der Autobahn mehrere Unfälle vorgetäuscht und so den Verkehr blockiert. Nach der Plünderung der Geldtransporter hätten sie einen Lastwagen angezündet, um leichter fliehen zu können.
12.36 Uhr. Effizienz ist ein Kernpunkt der neuen Asylgesetzrevision. Doch kann es auch ein zu viel an Effizienz geben? Dann Hodigäkele schwingen, Käsen, Alpabzug. Wir schauen die neue Sommerkampagne von Schweiz Tourismus genauer an. Was sagt der SRG-Generaldirektor zum Vorwurf, das Millionendefizit werde aus taktischen Gründen jetzt publiziert?
Dummes Zeug.
Das Interview mit Roger Döweck bei uns. Schließlich Tanzunterricht bei einer 90-Jährigen.
Hallo, kommt rein und schneidet nicht draussen. Geht noch schon ein bisschen machen, bitte.
Nun aber ist fertig aufgewärmt. Die ehemalige Prima-Ballerina Ursula Frey schließt ihr Berner Tanzstudio. Die Reportage kurz vor 1. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.680 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 21,65 gehandelt. Der Dollar zu 93,53 Rappen. Das Wetter am Nachmittag setzt auch im Norden allmählich Regen ein. Oberhalb von 800 bis 1100 Metern fällt Schnee. Die Temperatur bei 7 bis 11 Grad. Morgen Dienstag gibt es im Süden und Osten etwas Sonne. Tagsüber ziehen neue Regenwolken auf. Die Höchstwerte dann bei 10 Grad. Am Mittwoch geht es im Norden wechselhaft und windig weiter. Im Süden wird es recht sonnig.
Schneller und effizienter, so soll das Asylverfahren in der Schweiz werden, wenn es nach den Befürwortern der Asylgesetzrevision geht. Wir stimmen am 9. Juni darüber ab. Nur das schnellere und effizientere neue Asylverfahren bringe Nachteile gerade für die wirklich verfolgten Flüchtlinge. Das sagen die Gegner des neuen Gesetzes, die jetzt ihren Abstimmungskampf eröffnet haben. Elmar Plotzer.
Asylverfahren können heute in der Schweiz bis zu 4 Jahre dauern. Das sei zu lange, betonen die Befürworter der Asylgesetzrevision. Denn lange Asylverfahren kosteten viel Geld. Und außerdem, betont Justizministerin Simonetta Sommaruga immer wieder, seien lange Verfahren auch für die betroffenen Asylsuchenden sehr belastend.
Es kann nicht sein, dass wir Menschen mit ihren Familien so lange im Ungewissen lassen. Es ist auch unfair jenen Schutzbedürftigen gegenüber, die am Schluss dann eben hier bleiben dürfen.
Deshalb soll das Asylverfahren schneller ablaufen. Heute kommen die Asylbewerber zuerst in ein Empfangszentrum. Nach ein paar Wochen werden sie aber auf die Kantone verteilt. Das Verfahren ist ein Hin und Her zwischen kantonalen Behörden und dem Bundesamt für Migration. Künftig sollen möglichst viele Asylsuchende in ein Bundeszentrum kommen. Und dort bleiben, bis das ganze Verfahren abgeschlossen ist, also bis zu einem positiven oder negativen Asylentscheid. Ein erstes solches Zentrum ist testweise in Zürich geplant. Solche Bundeszentren seien zwar keine Wundermittel, sagt SVP-Nationalrat Heinz Brandt, aber es sei sinnvoll,
dass die Personen möglicherweise eben nicht mehr auf die Kantone verteilt werden, sondern eben in diesem Zentrum bleiben, dort befragt werden, dort den Entscheid abwarten und auch von dort aus in ihr Herkunftsland zurückgeschafft werden, wenn sie nicht freiwillig ausreisen.
Ein Asylverfahren soll in einem Bundeszentrum nach Möglichkeit innerhalb von 100 Tagen abgeschlossen sein. Und Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, könnten noch während 10 Tagen eine Beschwerde dagegen einreichen. Bislang sind es 30 Tage. Linke Kritiker finden aber, 10 Tage seien zu wenig.
In dieser Frist ist es unmöglich, eine wirksame Beschwerde einzureichen,
sagt Melanie Äbli von den demokratischen Juristinnen und Juristen. Denn auch wenn ein Asylbewerber einen Rechtsbeistand erhalte, sei das zu wenig Zeit, um einen Rekurs sauber zu begründen und einzureichen. Und überhaupt, dieser Druck, die Verfahren immer straffer und immer schneller durchzuführen, sei problematisch, gerade für die wirklich politisch Verfolgten.
Oft gestaltet sich die Situation so, dass die Menschen aus einer akuten Gefährdungssituation heraus das Land verlassen müssen und dann irgendwie Hals über Kopf ihr Haus verlassen, wo nicht mehr die Zeit bleibt, alle Dokumente gegen sie, eröffnete Gerichtsverfahren zu sammeln oder irgendwelche Drohbriefe.
Und mit den gestrafften Asylverfahren hätten sie immer weniger Zeit, in der Schweiz ihre Situation darzulegen und die notwendigen Dokumente zu beschaffen. Während die Befürworter finden, die Asylgesetzrevision sei moderat und zweckmäßig, kritisieren die linken Gegner, hier werde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Eine Einführung ins Alphornblasen, eine Velotour inklusive Kühe streicheln oder ein Einblick in die Produktion von Kirschtorten. Mit lebendigen Traditionen will Schweiz Tourismus diesen Sommer mehr Touristen in die Schweiz locken und so auch das schwächelnde Wintergeschäft kompensieren. Nachhaltiger Tourismus, wie die Verantwortlichen betonen, oder doch einfach Kommerz mit Klischees? Klaus Ammann.
Jörg Schmid, der Direktor von Schweiz Tourismus, sieht in Alpaufzügen, Alphörnern und Fahnenschwingern ein Riesenpotenzial.
In einer Welt, die immer globaler wird, gleicht sich alles immer mehr. Die Bahnhofstraßen dieser Welt, die haben immer mehr austauschbare globale Brands. Und da gewinnt also weltweit das Echte, die Authentizität. Das ist einer der ganz wenigen großen Megatrends in der Reisebranche.
Dabei setzen die Touristiker auch ganz bewusst auf Klischees in den Köpfen, vor allem der ausländischen Touristen. Jörg Schmid sieht darin nichts Negatives.
Es ist nun mal so, denkt man an Schweiz, denkt man an wunderschöne Bergen und tiefblaue Seen. Ja, was ist dann schlecht daran? Das ist nur positiv belegt. Die Welt liebt uns deswegen und das wollen wir unterstreichen.
Auch David Vitali, der Verantwortliche für Kultur und Gesellschaft im Bundesamt für Kultur, freut sich über die neue Kampagne. Schließlich gehört es zu seinen Hauptaufgaben, Traditionen zu erhalten. Die touristische Vermarktung berge aber auch Gefahren, sagt Vitali.
Es braucht Fingerspitzengefühl bei der Inwertsetzung von Traditionen, denn Tradition hat immer mit kultureller Identität zu tun und das ist eine sehr sensible Geschichte. Deshalb ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass die Veranstalter die Träger der Tradition mit einbeziehen bei der Angebotsentwicklung. Das ist das A und O einer nachhaltigen touristischen Inwertsetzung.
Das tue man selbstverständlich, betont Jörg Schmid von Schweiz Tourismus.
Es darf nie sein, dass die Tradition zu einer reinen Inszenierung für Touristen wird, also quasi eine Touristenshow, die Volkstänze im Stadion vor dem Publikum. Das funktioniert nicht. Es muss echt sein und glaubwürdig, sonst verliert es den Wert, auch den touristischen Wert.
Oft überlebten Traditionen nur dank dem Tourismus, betonen Kultur- und Tourismusförderer einhellig. Letzterer hofft, dass dank dem neuen Fokus nicht nur Traditionen lebendiger werden, sondern auch das Interesse der Touristen an der Schweiz. Endlich wieder ein leichtes Plus bei den Übernachtungszahlen diesen Sommer ist das Ziel.
Der Bericht von Klaus Ammann, 12.43 Uhr, Sie hören Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen auf Radio SRF. 2 Tage mussten sich die Portugiesinnen und Portugiesen gedulden, dann wagte sich Ministerpräsident Passos Coelho aus der Deckung. Er nahm am Abend im Fernsehen Stellung zu einem Urteil des Verfassungsgerichts, das Teile seines Budgets außer Kraft gesetzt hatte. Das neue Loch im Budget im Umfang von 1,5 Milliarden Euro wolle er stopfen mit Einsparungen anderswo, sagte Coelho. Im Sozialbereich, im Gesundheitswesen und in der Bildung. Just in diesem Bereich aber könnten die Folgen verheerend sein, wie Martin Durer in seinem Bericht zeigt.
Für Portugal klingt es wie eine Drohung, wenn von Kürzungen bei Schulen und Universitäten die Rede ist. Noch weiß niemand, was die Regierung genau im Schilde führt, aber eigentlich müsste klar sein, dass der Spielraum hier sehr klein ist.
Eine Proportion elevadíssima da população não tem mais do que o ensino.
In unserem Land, sagt der Ökonom Ricardo Paes Mamede, ist ein großer Teil der Bevölkerung schlecht ausgebildet. Und wir liegen da immer noch unter dem Durchschnitt der industrialisierten Länder. An der Bildung hat man seit dem Ende der Diktatur 1974 nicht gespart. Aber jetzt passiert genau das. Die Budgets der Hochschulen sind bereits gekürzt worden. Eine brutale Kürzung, beklagt Carlos Letao Maia, Rektor des Polytechnikums der Stadt Castelo Branco. Aber er spürt die Krise nicht nur im Budgetstreit. Immer häufiger müssten talentierte Studenten aufgeben, weil sie das Schulgeld nicht mehr bezahlen können. Deren Eltern hätten den Job verloren und verfügten über keine Mittel für eine höhere Ausbildung ihrer Kinder. Und der Staat bleibt hart, weil auch ihm die Mittel fehlen. Wer nicht zahlt, fliegt raus. Ein Widerspruch, sagt Meyer. Mit welchem Recht schließen wir Studenten von einer Schule aus, für die sie die Fähigkeiten hätten, für die ihnen nur das Geld fehlt? Die Regierung, sagt er, verbaue dem Land so die Zukunft. An der Universität Lissabon zeigt sich das Problem von einer anderen Seite. Pedro Pitabarros, Wirtschaftsprofessor, hat noch keine Studenten verloren. Aussteiger gäbe es bei ihm bisher nicht, aber das Panorama, sagt er, bleibe düster. Fast alle meine Studenten, sagt Pitabarros, reden schon jetzt vom Auswandern. Hier finden wir ohnehin keine Arbeit, sagen sie. Das heißt, Portugal bildet hochqualifizierte Fachkräfte aus, die ihr Wissen anderen Ländern zur Verfügung stellen. Deutschland, Frankreich, der Schweiz und immer mehr Angola, Mosambik und Brasilien. Dessen Botschafter Mario Villalva bestätigt das. Wir locken sie nicht, sagt er, sie kommen von selbst. Die Zahl sei schnell gestiegen in den letzten Jahren, sagt Villalva und denkt dabei nur an jene, die offiziell einreisen mit Arbeitsvisum. Etwa 4.000 waren es letztes Jahr. In Portugal aber redet man von einer Dunkelziffer, die bei weit über 10.000 liegt. Und es sind die Besten, die gehen.
É obviamente que a crise financeira em Portugal tende também a expulsar a mão de obra qualificada.
Wir suchen Ingenieure, Naturwissenschaftler, Ärzte. Und sie kommen, sagt der Botschafter. Zu Hause aber in Portugal fehlen sie, fehlt ihr Wissen, fehlt das, was unser Land wieder auf Kurs bringen könnte, sagt der Ökonom Paes Mamedi. Portugal sei jetzt schon ein Land mit großen sozialen Unterschieden. Chronische Armut gebe es heute schon. Und das verschärfe sich in der Krise weiter und führe zu Verzweiflung, Hunger, Hoffnungslosigkeit.
Die Zahl ist auf den ersten Blick erschreckend. Die SRG beendet das vergangene Jahr mit einem noch nie dagewesenen Defizit. 117 Millionen Franken. Ein Grund, sich zu sorgen, oder im Gegenteil ein taktischer Schachzug? Pascal Krauthammer hat Roger Döweck, den Generaldirektor der SRG, dazu befragt.
Roger Döweck, Sie präsentieren das größte Defizit in der Geschichte der SRG. Ein Defizit von 117 Millionen Franken. Was sind die Gründe dafür?
Wir modernisieren die Pensionskasse, wir stellen sie nachhaltig auf und das kostet Unsummen. Beim laufenden Geschäft aber, da haben wir ein ausgeglichenes Ergebnis, eine schwarze Null, trotz hoher Kosten 2012 im Sportjahr 2012 für die Olympischen Spiele, für die Fußball-Europameisterschaft, trotz weniger Werbeeinnahmen wie alle anderen Medien auch.
Kritiker monieren, sie präsentieren das Rekorddefizit gerade jetzt, damit sie dann die Gebührenerweiterung auf alle Haushalte besser legitimieren können.
Dummes Zeug. Denn die Debatte über den Wechsel des Gebührensystems, die wird erst Ende 2013 beginnen und sich hinziehen, wahrscheinlich bis 2015, vielleicht sogar darüber hinaus. Da gab es bei uns keine politischen Gesichtspunkte, sondern den Willen, eine Hausaufgabe nach der anderen zu erledigen, zielstrebig, zügig und mit Augenmaß.
Die SRG hat über 2 Dutzend Radio- und Fernsehstationen. Stehen da Schließungen von einzelnen Sendern zur Diskussion?
Wir leben im digitalen Zeitalter. Und der Stellenwert des herkömmlichen Rundfunks nimmt tendenziell ab und der Stellenwert des Internets nimmt tendenziell zu. Dass wir auf diesem Hintergrund uns in den kommenden Jahren selbstverständlich Gedanken werden anstellen müssen, ob nun dieser Kanal zukunftsträchtig ist oder nicht, oder ob besser dieses oder jenes Internetangebot an seine Stelle trete, das ist ganz normal, das macht sozusagen jedes Medienhaus auf der Welt. Aber nicht aus Gründen des Sparens, sondern aus Gründen des Angebots, wo erreichen wir künftig die Hörerinnen und die Zuschauer am besten? Mehr im Rundfunk, mehr im Internet, inwiefern beim einen, inwiefern beim anderen? Das ist die große strategische Frage.
Was die Hörerschaft ebenfalls beschäftigt, war und ist die Umbenennung von DRS in SRF. Hat sich diese Umbenennung bereits gelohnt?
Die hat sich bei vielen, vielen Menschen bereits längst durchgesetzt, bei den Jüngeren sowieso, die ja auf unsere Webseite gehen und eine srf.ch-Webseite haben, wo Radio- und Fernsehangebote gleichzeitig bereitgestellt werden. Und wer hat am meisten profitiert vom Zusammengehen von Radio und Fernsehen unter der gemeinsamen Marke SRF im Internet? Das ist das Radio. Plötzlich werden Audioangebote in einem audiovisuellen Umfeld bereitgestellt und werden viel stärker genutzt als früher. Viele Menschen, die unsere Radiosendungen, weil sie ja nicht die ganze Zeit am Radio sitzen können, nie kennengelernt hätten, haben plötzlich Sendungen kennengelernt, und das ist ein gewaltiger Vorteil für die Hörerinnen wie für die Zuschauer.
Sagt Roger Döweck, SRG-Generaldirektor, im Rendezvous. Und gleich die Ballettlehrerin, die mit 90 ihr Tanzstudio schließt. Doch zuerst noch Liechtenstein. Die neuesten Enthüllungen über Steueroasen zeigen vor allem eins: Das globale Netz aus Trusts und Familienstiftungen, in denen Superreiche ihr Vermögen parken, dieses Netz ist gigantisch. Darum dürfte der Druck steigen, Steueroasen wie die britischen Jungferninseln, Panama, Samoa oder Singapur auszutrocknen. Und dass internationaler Druck durchaus wirkt, zeigt das Beispiel Liechtenstein. Maren Peters.
In Liechtenstein habe sich viel bewegt in den letzten Jahren, sagt Paolo Bernasconi. Der Steueranwalt in Lugano und emeritierte Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen kann das mit Zahlen belegen.
Bis vor 5 Jahren gab es Hunderttausenden von Sitzgesellschaften aller Arten, nicht wahr? Anstalten, Familienstiftungen, Trustreg und so weiter und so weiter. Jetzt sind es 50.000.
Bernasconi verbucht das auch als Erfolg der G20. Dieser Club der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer hatte beim Gipfeltreffen in London 2009 Steueroasen den Kampf angesagt. Als Folge landete auch die Schweiz auf einer grauen Liste. Dass besonders in Liechtenstein danach so kräftig aufgeräumt wurde, hat aber noch einen anderen Grund. 2008 hatte ein Mitarbeiter der Fürstenbank LGT Kundendaten an die jeweiligen Herkunftsländer verkauft. Seitdem macht die halbe Welt Jagd auf Steuerhinterzieher aus Liechtenstein. Da kam also beides zusammen, ans Licht gespülte Daten plus internationaler Druck. Diese Kombination könnte auch nach den neuesten Enthüllungen wieder greifen, sagt Geldwäschereiexperte Daniel Telesklaff, der Chef der Liechtensteiner Finanzpolizei.
Das wird auf jeden Fall zu einem Regulierungsschub führen. Also das ist jetzt schon im Gange. Die Schweiz und Liechtenstein haben das ja schon relativ früh gespürt, diesen Druck auch. Dieser Druck wird sich jetzt auch auf andere Länder ergeben. Also hier werden auch langfristig eher gleich lange Spieße gelten.
Ziel müsse es jetzt vor allem sein, in Finanzvehikeln wie Familiengesellschaften und Trusts mehr Transparenz herzustellen, sagt Telesklaff. In vielen Ländern ist diese Forderung noch nicht umgesetzt. Daher kann über so eine Gesellschaft der eigentlich Steuerpflichtige versteckt werden. Der Anstoß für einen neuen Regulierungsschub müsste auch diesmal von den G20 ausgehen, meint Telesklaff. Die Umsetzung dürfte die OECD übernehmen, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Auch die Schweiz sollte die Chance nutzen, über die OECD Druck auf Steuerparadiese zu machen, sagt Steueranwalt Bernasconi, um einmal nicht als Verdächtige dazustehen.
Das Interessante für die Schweiz wäre, für einmal die Initiative an OECD beantragen, dass das sogenannte Peer Review, das heißt die Inspektionen, welche periodisch auch in anderen Ländern geführt werden, zeigen die Rolle insbesondere von London, von Wyoming, Delaware.
Erst bei diesen Inspektionen wird man dann sehen, wie ernst es die Staaten tatsächlich meinen mit der Absicht, Steueroasen auszutrocknen.
Sechs vor eins. Ballett, das ist Körperbeherrschung, Präzision, das ist Kraft, Dynamik, Beweglichkeit. Und Ballett ist Leidenschaft. Denn nur so ist zu erklären, dass Ursula Frey aus Bern mit ihren 90 Jahren noch bis letzte Woche Ballett unterrichtet hat in ihrem Tanzstudio in der Innenstadt. Nun aber hat sie ihr Studio geschlossen, nach mehr als 60 Jahren als Lehrerin. Brigitte Mader hat die ehemalige Bremer Ballerina, die im In- und Ausland auf der Bühne stand, zum Abschied besucht.
«Hallo, kommt rein und schneidet nicht da draussen. Geht noch schon ein bisschen machen, bitte.»
Ursula Frey nimmt den Unterricht ernst, bis zuletzt. 8 Frauen verteilen sich im Tanzstudio. Der Raum im Untergeschoss des Geschäftshauses mitten in der Stadt Bern ist klein. Füße parallel, Becken gerade richten, einatmen, ausatmen.
Und jetzt Becken vorne, nicht schon mit den Händen müssen.
Sie sehe genau, wer es richtig macht, sagt die zierliche Frau, auch jetzt noch mit 90 Jahren.
Wir sind ein Stück Natur, auch wenn wir tanzen. Gerade eben, dann macht man sich leicht und dann ist man glücklich. Ist wahr?
Diese Leichtigkeit, die alten Fotos lassen sie spüren. Sie zeigen eine junge Frau mit dunklen, langen Haaren. Sie scheint in der Luft zu schweben. Tanzen, das wollte Ursula Frey unbedingt. Mit 14, nach einem Besuch im Stadttheater, ist für sie klar, sie will Profitänzerin werden. Von ihren Eltern erhält sie Geld, um Walzer und Cha-Cha-Cha zu lernen, so wie die anderen Mädchen in ihrem Alter. Doch Ursula Frey geht stattdessen mit diesem Geld ins Ballett, heimlich. Ihre Eltern, fromme Leute, gutieren das nicht.
«Das ist eigentlich nichts, das ist kein Beruf. Sie haben das ein bisschen komisch angeschaut.»
Etwas Rechtes solle sie lernen, Lehrerin. Ursula Frey muss das Lehrerinnenseminar besuchen, darf aber weiter tanzen, das ist die Abmachung. Dann kommt der Krieg, die zweite Mobilmachung 1942. Auch Lehrer werden eingezogen und Ursula Frey muss, wie viele andere frisch Patentierte, eine Klasse übernehmen.
Und ich musste nach Guggisberg müssen. Und ausgerechnet nach Guggisberg, so weit weg. Ich hätte doch auch nach Pümplitz können, habe ich gefunden. Nein, ich musste dort rauf müssen.
Nach Guggisberg, 30 Kilometer weit weg von Bern, vom Stadttheater, wo sie jetzt als Tänzerin aushilft. Von Bern nach Guggisberg ziehen, das kommt nicht in Frage. Und das heißt für sie dann...
Und weil es am Morgen das Postauto zu spät wäre, habe ich dann halt mit dem Velo jeden Morgen dort rauf müssen. Und abends wieder fort. Und zwar einfach dann, wenn ich noch beim Theater ausgeholfen habe. Und ich habe das natürlich nicht abgegeben. Ich bin sehr froh, dass ich das konnte.
Sie tanzt so gut, dass sie auffällt. Sie schafft den Sprung ins Ballettensemble des Stadttheaters, kann das Tanzen zum Beruf machen. Reich wird sie damit nicht, das ist auch nie ihr Ziel. 3 Franken pro Aufführung verdient sie am Anfang. Tanzen muss sie, was verlangt wird am Theater, und das ist nicht nur Ballett. Gefragt sind Tänzerinnen auch in Operetten. Hoch das Bein, heißt es da.
Und so, dass sie sogar einmal die Schuhe nicht recht gebunden, extra, weil ich so eine Wut hatte, dass in der ersten Reihe immer so Männer waren mit Fotoapparat, die uns fotografiert haben, dass dort die Schuhe über das Orchester in die erste Reihe geflogen sind. Und dann musste ich 5 Franken Buß zahlen.
Bern wird der jungen Ballerina bald zu langweilig. Sie tanzt in Basel, in Deutschland. Durchschlagen kann sie sich im Nachkriegsdeutschland dank dem Verkauf ihrer Kaffee- und Schokoladevorräte. Dann kehrt sie zurück nach Bern, wird Solotänzerin. Mitte 30 bekommt sie ihren Sohn. Bald ist sie alleinerziehend. Sie tritt von der Bühne ab. Fortan verdient sie ihr Geld mit Ballettunterricht. Mehrere Generationen lernen bei Ursula Frey Pas de deux, Plié und Pirouetten. Die Zeiten ändern sich.
Können sie viel verwöhnter. Das muss alles schnell gehen. Wir sind viel weniger härter gezogen, als wir sie gesehen.
Disziplin, darauf legt sie Wert. Dennoch, ihre Ballett- und Gymnastikkurse sind beliebt. 35 Jahre war Eva Ursprung Schülerin von Ursula Frey. Gelernt habe sie nicht nur Balletttanzen.
Wie man sich benimmt in jedem Alter. Einfach angemessen im Alter gegenüber den Erwachsenen, als Kind, als Jugendliche. Ja, schon ein bisschen Lebensschule, die wir hier hatten.
Ursula Frey hört zu und sagt, sie würde den gleichen Weg nochmals gehen. Dann blättert sie nochmals durch ihre alten Fotos.
Nicht, da ist man noch so offen für die ganze Welt. Nur so, es kommt man nicht vom Boden weg.
Der Bericht von Brigitte Mader. Und auf srf.ch/rendezvous finden Sie Fotos der ehemaligen Prima Ballerina. 13 Uhr. Hyperventilieren wegen der Ventilklausel. Gleich bei uns der slowakische Botschafter in der Schweiz im Tagesgespräch. Gleich nach Christoph Studer und den Schlagzeilen dieses Mittags.
Zuerst hat Nordkorea die südkoreanischen Kader ausgesperrt. Nun zieht Pyongyang auch seine eigenen Arbeiter ab. Ob die Sonderindustriezone Kaesong an der Grenze der beiden Staaten weitergeführt wird, ist fraglich. Bei all den Verschärfungen im Asylgesetz solle die schwierige Lage der Flüchtlinge nicht vergessen werden. Das sagen die Gegner der Asylgesetzrevision 2 Monate vor der Volksabstimmung. Wegen Rückstellungen für die Pensionskassenreform hat die SRG im letzten Jahr rote Zahlen geschrieben. Operativ resultierte ein bescheidener Gewinn, trotz gesunkener Werbeeinnahmen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.